Herzlich willkommen bei Aufnahmebereit, dem Podcast für Ankommende und Aufnehmende in der modernen Migrationsgesellschaft.
Diese Folge wird Ihnen präsentiert von Courage, Mut zur Menschlichkeit.
Mein Name ist Judith Kohlenberger, ich bin Migrationsforscherin an der WU Wien und in der heutigen Folge, da spreche ich mit Leyla Kayali. Leyla ist Politikwissenschaftlerin, sie ist spezialisiert auf Genderfragen im Kontext von Migration und Flucht. Seit mehr als 10 Jahren lebt sie jetzt in Bochum in Deutschland und aus Anlass einer Veranstaltung am Vienna Institute for International Dialogue and Cooperation, dem VIDC, ist sie in Wien und das haben wir gleich zum Anlass genommen, uns heute hier zu treffen und über Gegenwart und Zukunft der Frauen in Syrien zu sprechen, was ein ganz aktuelles Thema nach dem Sturz des Assad-Regimes ist. Und das ist jetzt schon die zweite Folge im Rahmen dieses Podcasts, die sich mit der Situation in Syrien befasst. Liebe Leyla, ich freue mich sehr, dass du heute mein Gast bist. Danke für deine Zeit und für deine Expertise.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Vor allem, dass man halt irgendwie gleichzeitig kombinieren kann, dass ich einmal auf der Veranstaltung war und hier zu Wirtschaftsuniversität Wien. Ich freue mich auf den heutigen Tag.
Es war eine glückliche Fügung, sagen wir so. Ich wollte unbedingt mit dir sprechen, weil ich schon eine Folge aufgezeichnet habe mit zwei syrischen Staatsangehörigen, beide in ihren 20ern, die seit vielen Jahren jetzt in Österreich leben. Einer von den beiden ist bereits österreichischer Staatsbürger und die mir geschildert haben, wie die Situation in Syrien derzeit ist. Also teilweise auch schon Freunde, Bekannte in der Heimat besucht haben nach dem Sturz des Assad-Regimes. Und da haben wir so allgemein über die Situation gesprochen, auch über mögliche Prognosen. Wie könnte sich das Land weiterentwickeln? Entwickeln möglicherweise in Richtung einer liberalen Demokratie, was sich sehr viele Menschen wünschen. Und mit dir möchte ich heute aber ganz spezifisch über eine Gruppe sprechen, die aus meiner Sicht ganz zentral ist, wenn wir über eine positive Entwicklung von Syrien sprechen, eine Entwicklung hin zu einem Rechtsstaat, zu einer Demokratie. Und das sind die Frauen im Land. Und das ist ja einer deiner Schwerpunkte in deiner Arbeit. Wie würdest du denn aktuell die Situation in Syrien beschreiben, insgesamt aber konkret auch mit Blick auf die Rechte und die Handlungsmöglichkeiten, die Frauen haben?
Genau. Also zuerst muss ich sagen, ich würde mich selber als Politologin bezeichnen, als Politikwissenschaftlerin. Also ich habe Politikwissenschaften studiert an der Universität Marburg und ich habe auch einen Fokus auf die Gender Studies und MENA-Region gelegt, also Middle East, North Africa. Und da habe ich auch irgendwie angefangen zu lernen, wie heißt es, eine vergleichende Gender-Rollen, Gender-Perspektiven zu gucken zwischen den Nahen Osten und zwischen hier in europäischen Ländern und auch insgesamt den Westen. Und ich habe danach Dinge irgendwie herauskristallisiert, wo sind halt die Unterschiede, was können wir von anderen lernen und wie können wir halt Dinge dann wirklich dann tief analysieren. Auf meiner Bachelorarbeit habe ich mich auf Frauenrolle in den Friedensgesprächen in Syrien befasst und ich habe halt geguckt, mithilfe natürlich von UN-Berichte, von Delegationlisten und wie halt Frauenbeteiligung überhaupt war. Darauf basierend war die Theorie, dass Frauen in Friedensgespräche eigentlich zu Frieden sorgen. Und ich habe das dann ein bisschen also tiefer geguckt, wie Frauenbeteiligung in der ganzen Geschichte war. Also es war halt ja länger als 10 Jahre Friedensgespräche oder wie man das sagen würde, auch Verhandlungen. Und leider Gottes war Frauenbeteiligung so niedrig, sodass halt auch sehr viele Beschäftigungen und Aktionen aus der Seite der UN, aber auch aus der Seite der syrischen Zivilgesellschaft und Organisationen, die gesagt haben, stopp, hier ist was Falsches, weil die Hälfte der syrischen Gesellschaft sind Frauen, sind weiblich gelesene Personen und die sind nirgendwo zu repräsentieren. Und dann gab es halt sehr viele Mühen, um also Frauen den Weg in die Friedensgespräche und Verhandlungen zu ermöglichen. Aber wenn man das irgendwie auf einer Metaebene sehen würde, es gibt halt sehr viele Dimensionen, die irgendwie miteinander überschneiden. Wir haben einmal die syrische Gesellschaft als Konstrukt, der sehr komplex und divers ist. Man braucht wirklich eine sehr tiefes Verstehen von, wie die Gesellschaft in Syrien aufgebaut ist.
Also mit diesen vielen ethnischen und religiösen Zugehörigkeiten.
Richtig.
Die es gibt, sehr divers eigentlich in der Zusammensetzung.
Genau. Also wir haben halt, also nicht überall in Syrien gibt es zum Beispiel irgendwie bestimmte Kleidung, die eine Frau anzieht. Oder es gibt halt nicht überall in Syrien das Verständnis, wie die Frau, die woanders studiert und dass sie selbstständig ist oder arbeitet. Das ist halt nicht überall selbstverständlich, aber für sehr viele Regionen, das ist halt der Norm. Was halt irgendwie, also wenn man einen westlichen Blick haben wollte, das ist ein bisschen pauschalisierend, aber wenn man wirklich mit dem Kontext ein bisschen tiefer beschäftigt, da ist halt ein bisschen anders. Wir haben, wie gesagt, einmal der Gesellschaft, der natürlich eine sehr starke Ausprägungen an Frauen und ihre Rollen und ihre Entscheidungen hat. Wir hatten aber auch das Diktator Assad, der möglichst versucht hat, Frauen zu nutzen als Image, um sich als säkulär zu beschreiben. Oder genau, also um halt diesen Image nach außen zu liefern, dass wir ein säkuläres Land sind, dass wir Frauen, also zum Beispiel in seiner Delegation gab halt zum Beispiel 3 Frauen aus verschiedenen ethnischen Gruppen ohne Kopftuch. Und das war halt irgendwie ein Message für die Welt. Guckt, wir haben halt Frauen, die ohne Kopftuch sind und die sitzen bei uns in einem Außenministerium-Ausschuss zum Beispiel. Genau, und wir haben halt dritter Punkt, Religion und Staat und wie stark sich die religiöse Elite, alte Männer, die sich in den Aufbau des Staates, des Justiz, wie sie sich einmischen und welche auch Einflüsse das darauf hat. Weil wir haben ja das Familienrecht in Syrien. Das wird halt je nach Sekte, sagt man, religiöse Sekte, reguliert. Und es sind ja halt auch andere Sekten im Islam, Schia, Sunni und noch Christentum auch. Deshalb, also leider Gottes haben wir in Syrien noch nicht. Natürlich wird halt irgendwie sehr viel versucht, dass wir möglichst alle Frauen, dass sie halt also einmal den Recht haben im Familienrecht, dass sie halt unabhängig von ihrer Religion oder Zugehörigkeit oder ethnischen Hintergrund, dass sie ihr Recht haben. Das ist halt aber ein sehr, sehr langer Prozess und ich weiß nicht, ob das noch unbekannt ist, aber zum Beispiel in Syrien darf die Frau ihre Staatsangehörigkeit, wenn sie einen ausländischen Mann heiratet, nicht an ihren Kinder weitergibt. Und das ist halt noch einer der sehr vielen Probleme, die wir auf unserem Wege haben. Zurück auf die Debatte, warum jetzt Frauenthema ist auf einmal irgendwie, wurde halt ein heißes Thema in Syrien. Mich überrascht es ein bisschen, warum die Welt jetzt auf einmal sich kümmert um die syrische Frauen, weil während der Assad-Regime, es gab halt sehr viele Frauen, die in den Foltergefängnisse von Assad verschwindet waren und keiner hat sich irgendwie das gejuckt, scheinbar.
Und auch jetzt hört man vor allem von den Männern dort. Ich meine, die Mehrheit werden Männer gewesen
sein,
ja, ungenommen, aber dennoch sind auch Frauen in diesen Gefängnissen gekommen,
genau,
die wahrscheinlich noch mit mehr Repressalien zu tun hatten. Ich kann mir vorstellen, dass auch sexuelle Gewalt, Vergewaltigung, wir wissen, als Kriegswaffe eingesetzt wird, aber auch um Menschen zu brechen. Und das sind dann vor allem die Frauen.
Genau, also Gender-Based Violence, das dürfen wir auch nicht vergessen, weil es gibt halt die Aussage, Wars are gendered. Und das stimmt. In Konflikte und Kriegssituationen haben Frauen den größten eigentlich Preis zu zahlen, weil die aufgrund ihrer körperlichen Gegebenheiten, die sind mehr bestraft als Männer einfach. Und wir haben ja halt gesehen, als der Fall von dem Assad-Regime war, dass halt Frauen schwanger waren und sehr, also wirklich Babys und kleine Kinder mit ihnen ins Gefängnis haben. Und das war ein sehr, sehr schlimmes Zeichen, weil woher kommen diese Kinder? Und wer schützt die? Und vor allem so Thema Krankheiten. Das sind halt wirklich alle große Themen, worüber keiner spricht und gar keinerlei irgendwie sichtbar geschafft hat. Und genau, das war halt auch irgendwie die Parallele, die ich halt mir als Person, der sich mit dem Thema ein bisschen beschäftigt, mich gefragt, okay, warum ist jetzt auf einmal das Thema, kommt da? Und es gab immer wieder Berichte von UN, von Amnesty, dass halt junge Mädchen und junge Frauen in den Nachbarländern, die halt in Camps gelebt haben, als ob in Jordanien, in Libanon oder in die Türkei, Frühheiratsalter und all diese Probleme, wenn halt irgendwelche Bemühungen geben sollte, dann sollte das wirklich seit sehr lange sein. Also die To-Do-Liste ist einfach sehr lang, um sich damit zu beschäftigen, wenn wir über das Thema jetzt natürlich nur Gender jetzt sprechen. Meine Beobachtung sagt, dass ich würde das auch sehr irgendwie vorsichtig ausdrücken. Nur weil wir jetzt einen Islamist haben, ist es irgendwie, hat die Welt irgendwie sehr bewegt als damals der Assad-Regime, weil er diesen säkulares Bild irgendwie gezeigt hat, obwohl das gar nicht stimmt. Ich habe das auch gestern in die Veranstaltung gesagt. Mir würde es lieber, wenn ein Mann, männlich gelesene Person, der wirklich für Frauenrechte steht, aber der jetzt in Regierung ist, lieber als eine Frau, die Assad unterstützt und angeblich sich für Frauenrechte sorgt. Weil das sind halt wirklich Intersektionen müssen sich stattfinden. Eine Frau oder weiblich gelesene Person kann nicht für diktatorische Regime, für Islamismus stehen und gleichzeitig für Frauenrechte sorgen. Deshalb, das sind halt wirklich mehrere Diskurse, die miteinander überschneiden und die müssen wir sehr vorsichtig voneinander trennen.
Also ich finde, du weißt zu Recht ein wenig auf eine gewisse, wenn ich das vielleicht ein bisschen härter formulieren darf, als du, auf eine gewisse Scheinheiligkeit des Westens hin, wenn es um Frauenrechte geht. Ja, ich sage das bewusst, weil ich ja umgekehrt mich sehr mit der Situation von geflüchteten Frauen befasst habe in meiner Forschung, wo ja beispielsweise im Jahr 2015, ja, dem Jahr der sogenannten Flüchtlingskrise, es mittlerweile sehr viele Studien gibt, die zeigen, in diesen großen Flüchtlingslagern, die du erwähnt hast, Libanon, Jordanien, Zaatari zum Beispiel, aber auch Türkei, als man dort im Frühsommer 2015 die Mittel des World Food Programs um mehr als ein Drittel gekürzt hat, hat das unter anderem dazu geführt, dass junge Mädchen aus den Schulen genommen wurden und ganz, ganz früh verheiratet wurden, ja, weil sich die Familie nicht mehr die Schulbildung leisten konnte und umgekehrt, wenn ich die Person verheirate, dann ist sie sozusagen in der Verantwortung ihres Ehemannes und ich habe eine Person weniger durchzuführen dann in meiner Familie. Ja. Das ist die Logik, die wir in sehr vielen Entwicklungskontexten immer wieder beobachten. Deshalb ist ja auch Bildung von Frauen so wesentlich, ja, damit die Mädchen oder die Frauen möglichst spät ihr erstes Kind bekommen, was übrigens auch positive Entwicklungseffekte auf die gesamte Gesellschaft hat, ökonomisch wie sozial. Ja. Das wäre eine ganz konkrete Entwicklung gewesen, auf die der Westen, also die größten Donor-Countries, die eben für die Förderung und die Gelder für das World Food Program, aber auch UNHCR und so weiter sorgen, auf die man achten hätte können. Ja. Und ein anderer ganz wichtiger Punkt ist natürlich, es wird immer kritisiert, warum kommen da nur lauter junge Männer als Flüchtlinge zu uns nach Deutschland und Österreich? Ja, weil für viele Frauen und Mädchen der Weg nach Europa viel zu gefährlich ist, sie nicht über die Mittel verfügen, teilweise auch gar nicht die Möglichkeit haben, das Land oder das Lager zu verlassen. Und da wären natürlich legale, sichere Fluchtwege, Resettlement-Programme, humanitäres Visum, wie auch immer, wesentlich gewesen, um die Rechte von Frauen und Mädchen zu stärken. Das hat man auch nicht gemacht oder im viel zu kleinen Umfang gemacht, aus westlicher Sicht. Das heißt, ich kann dem viel abgewinnen, was du sagst. Jetzt ist plötzlich ganz stark Augenmerk auf die Frauenrechte in Syrien, um die es eigentlich schon in den letzten Jahren nicht gut bestellt war, beziehungsweise wo wir eigentlich viele Handlungsansätze sehen hätten können, wenn wir es denn gewollt hätten.
Ja, also stimme ich voll zu. Also das beschäftigt uns halt auch gerade die Debatte, warum so viele Frauen, die sehr gute Bildung in Syrien geschafft haben, es gibt sehr viele Juristinnen, es gibt sehr viele Ärztinnen, die einmal in Deutschland oder ich weiß nicht, wie die Lage in Österreich ist, aber ich schätze, es ist halt ein bisschen ähnlich, dass sie halt einfach ihre Zeugnisse nicht anerkannt bekommen haben. Und das ist wirklich schade, weil man erschwert halt diese Wege für die Frau. Und dann kommt plötzlich die Aussage, ja, die wollen halt nur Kinder haben. Okay, also wenn die Frau jetzt mehr Kinder haben will, muss man halt wirklich ein bisschen mehr damit beschäftigen, welche Rolle das Muttersein in solche Kulturen das spielt und wie diese Frau von wie so vielen Seiten Druck erlebt, dass sie halt wahrscheinlich irgendwie auf einmal Mutter sein soll und wie frei ist halt ihre Entscheidung. Deshalb mit Vorwürfe irgendwie gegen Frauen zu gehen, das sind halt sowieso vulnerable Gruppe in einer Minderheitsgruppe. Also ich spreche jetzt aus einer also aus die Seite der westlichen Ländern, wenn halt eine Frau in solcher Situation ankommt und solche Sachen erlebt. Ich würde sagen, die Frauen haben sehr wenig Unterstützung bekommen und es hat ja auch nie gereicht, dass man irgendwie nur Integrationskurse anbietet oder Sprachkurse anbietet und vor allem jetzt keine Kita-Plätze zum Beispiel gibt in Deutschland. Es gibt wirklich ein sehr
Was ein generelles Thema genau. für Frauen im ganzen Land ist und nicht nur eben für genau. Geflüchtete Frauen. Ja,
genau. Das ist halt wirklich ein systematisches Problem. Das hat auch was mit die Wege zu verhindern, dass halt Frauen noch unabhängiger werden, dass sie finanzieller unabhängiger werden, dass sie mehr Arbeitsstunden leisten können. Und das ist halt ja, also die Zuschreibung der Mutterrolle, sie bleibt, die ist die Einzige, die zu Hause bleibt und der Mann geht halt arbeiten. Und das hat sich irgendwie dadurch verstärkt, weil Männer, die früher gekommen sind, zum Beispiel in 2015 und danach durch die Familiennachzugsprozess ihre Frauen mit nach Deutschland oder Europa geholt haben, die Frau kam auf einmal, sie war halt sehr überrascht und womit muss ich anfangen? Sprache, Integrationskurs, Kinder haben, ein neues Land, eine neue Kultur und direkt mit natürlich Alltagsdiskriminierung, das ist halt auch noch was dazu, Kriegstrauma. Ja, und ich finde es halt ein bisschen schade, dass wir hier generell, als ob Forschung, Medizin, in den Medien, in die Politik sehr wenig mit befasst haben, sondern halt, es gab halt immer die direkte Vorwürfe, dass diejenigen, die sehr viele Kinder haben, sie gehen nicht zu Sprachkurs, aber warum gehen sie nicht und warum machen sie das? Genau.
Also mir kommt überhaupt vor, dass gerade geflüchtete Frauen, die auch zahlenmäßig in den letzten Jahren zugenommen haben, ja, also wie du schon sagst, über Familienzusammenführung und so weiter, sind ja jetzt in Relation immer mehr Frauen und Mädchen nach Europa gekommen, dass die aber dennoch in der politischen Debatte, auch im medialen Diskurs kaum vorkommen, außer es geht ums Kopftuch. Und dann ist es wieder eine unglaublich politisierte, emotionale Debatte, die geführt wird, ja, wo man auch merkt, irgendwann einmal ist die konkrete Frau gar nicht mehr im Fokus, ja, sondern da geht es um andere Themen, die hineinkommen, die da verhandelt werden und die nicht unbedingt, also diese ganze Debatte führt nicht unbedingt dazu, dass einzelne konkrete Frauen wirklich mehr Arbeits- oder Beschäftigungschancen erhalten, ja, oder einen besseren Zugang, wie du sagst, zu Kinderbetreuung, mehr Möglichkeiten für die Integration, sondern ist ein sehr aufgeladenes Thema, das umgekehrt wieder auch zu Ausgrenzung oder zu Diskriminierung führen kann, weil das eben als so stark aufgeladenes Signal gewertet wird.
Ja, also dadurch habe ich das Gefühl, dass man irgendwie das Leben der Frau umso mehr erschwert. Sie bringen sehr viele Ressourcen mit. Die sind nicht dumm, die sind nicht ungebildet. Die bringen sehr viel mit und eigentlich wäre halt wirklich eine sehr große Chance gewesen, dass man diese Ressource und diese Möglichkeiten und Chancen, dass die in die richtige Wege geleitet werden, dass sie wahrscheinlich auch daraus was entwickeln können. Genau das finde ich halt schade, dass irgendwie eine Frau nur wegen ihr Kopftuch so reduziert ist, sodass sie halt noch mehr innere Kämpfe hat. Also ich stelle mir vor, eine Frau, die zum Beispiel wirklich also mehrere Probleme, die irgendwie privat erlebt hat oder generell in ihr Leben, dass sie einen Konflikt überlebt hat, einen Fluchtweg hinter ihr hat und ist in einem neuen Land gekommen ist. Und es gibt halt auch ein sehr schönes Wort, utopisches Europa. Sehr viele denken halt leider, dass wenn die erst in Europa kommen, dann öffnet sich die ganze Welt, dann sehr viele sind bereit zu helfen und öffnen sich halt mehrere Chancen und Türen und auf einmal sieht man, okay, das war doch nicht, das ist halt eine Illusion gewesen. Ich muss halt hier sehr, sehr viel leisten, um letztendlich akzeptiert zu werden oder auch nicht akzeptiert zu werden. Also wir hören ja halt auch die Debatte, dass direkt nach dem Sturz Assad, was man in den deutschen Medien hört alles, wann Syrern Abschiebung. Und das halt, das war irgendwie so, warum ist es halt, also wenn es darum geht, dass über Syrerinnen und Syrern zu sprechen, dann redet man entweder über, wir behalten sie oder wir schicken sie weg. Das sind keine Ware. Das sind Menschen, die ihre eigene Narrative haben, die sie für diesen Land sehr viel gegeben haben, die Sprache gelernt haben, die haben sich integriert, sie zahlen jetzt Steuern, ihre Kinder und Nachkommen, die sprechen eigentlich fast nur Deutsch und die sind halt hier sozialisiert. Warum werden diese Menschen entmenschlicht und aberkannt dadurch? Und das ist halt wirklich eine enttäuschende Reaktion der, also jetzt meine Seite, von sehr vielen deutschen Institutionen, Länder und auch irgendwie interpersönliche Beziehungen. Also die erste Frage, die man jetzt bekommt, ja, wann gehst du zurück? Warum muss ich jetzt irgendwie antworten oder diesen Druck irgendwie tragen, dass ich jetzt antworten muss, wann ich zurück? Wahrscheinlich möchte ich überhaupt nicht zurückgehen. Also,
Also ich habe auch wahrgenommen, dass die Debatte eigentlich unmittelbar, muss man sagen, in der ersten Woche nach dem 8. Dezember sofort in diese Richtung Rückkehr bis hin zu Abschiebungen oder Aberkennung von Asylbescheiden gegangen ist. Und das natürlich bei vielen Menschen, die seit über 10 Jahren mittlerweile in Europa leben, schon auch zu Gefühlen von Frustration geführt hat, aber auch zu dem Gefühl, ich gehöre ja offenbar wirklich noch nicht dazu. Also selbst bei jenen, die es schon geschafft haben, auch die Staatsbürgerschaft des Aufnahmelandes zu erhalten, da gibt es ja auch eine steigende Anzahl von Menschen, dass die auch den Eindruck hatten, aber irgendwie so richtig dazugehören auf dieser emotionalen Ebene, tue ich dann ja doch nicht, wenn sofort bei der erstbesten Gelegenheit mir diese Zugehörigkeit abgesprochen wird und eigentlich ganz offenbar, weil hinter dieser Frage steht ja bei manchen auch der Wunsch, dass die Leute wieder zurückgehen, man den Eindruck hat, alles, was ich beigetragen habe in den letzten 10 Jahren zu diesem Aufnahmeland, und das war ja sehr viel, ich meine, du hast jetzt, sag ich mal, die Spitze des Eisberges mit den Ärztinnen, Anwältinnen erwähnt, aber auch Personen, die in einem vielleicht niedriger qualifizierten Tätigkeit arbeiten, leisten Wesentliches und sind natürlich auch zu Stützen der Gesellschaft geworden. Ja? Und das wird ganz stark ausgeblendet in diesen Diskursen, die wir haben, wo ich glaube, dass das schon auch gerade bei jungen Menschen gefährlich sein kann, weil wir wissen ja, dass gerade diese starke Ablehnungshaltung, die Personen mit Flucht- oder Migrationshintergrund aus der Mehrheitsgesellschaft erfahren, auch einen Nährboden bilden kann für Extremismus, für Radikalisierung, ein Argument liefern kann, sich dann komplett abzuwenden von der liberalen Demokratie. Und das sind ja Tendenzen, die da sind, die kann man nicht kleinreden. Also global gesehen sind diese autoritären Tendenzen da. Und ich glaube, das wäre schon allein aus sicherheitspolitischen Gründen wesentlich zu sagen, wer diese ganzen Integrationsgebote erfüllt, und das ist ja nicht wenig, der darf dann aber auch wirklich zugehörig sein und sich zugehörig fühlen. Und ich glaube, da gibt es noch sehr viel Luft nach oben, ja, in unseren beiden Ländern, glaube ich, in Deutschland wie in Österreich.
Voll. Also vor allem auch, du hast gerade ein sehr, sehr wichtigen Thema erwähnt, Kriminalität und das Gefühl von Rachakten bei sehr vielen jungen Menschen. Meistens auch leider junge Männer. Und das hat auch mit Gender zu tun. Das hat auch mit toxischer Männlichkeit. Das hat auch damit zu tun, dass die Zuschreibung der muslimischen, arabischen Mann, das ist der Gefährliche, das ist derjenige, der immer in den Nachrichten verbunden ist mit Kriminalität, mit Respektlosigkeit gegen die Rechtsstaatlichkeit hier.
Und vor allem als Bedrohung für die weiße Frau.
Genau, genau. Und das wird halt immer so in diesem Rahmen geframed. Und solche Sachen, wie lösen Sie das in den Herzen und Köpfen der jungen Männer, die in solche Situationen sich befinden? Und wir haben ja halt ja erwähnt, dass sehr viele Frauen, die super qualifiziert sind, aber du hast auch gerade gemeint, dass halt voll viele andere, die systemrelevante Jobs genommen haben für sehr gering Gehalt, um halt irgendwie ja mit sich mitzumischen. Und vor allem, wir müssen halt auch das Ehrenamtsszene nicht vergessen. Es gibt so viele, die ehrenamtlich tätig sind und für die Gesellschaft was leisten wollen und die auch die ganze Zeit das Gefühl haben, ich muss den anderen was zeigen, nicht aus dem Sinne heraus, ich möchte das tun, weil ich das wirklich liebe, sondern sie haben immer diesen Druck, dass ich muss was zeigen, ich muss was leisten, damit ich hier länger bleiben darf. Das muss den Menschen in einer liberalen Demokratie nicht die ganze Zeit begleiten.
Ich würde ganz gerne jetzt noch einmal sozusagen den Bogen zurück zu Syrien machen, ja, weil das ja auch eine deiner Expertisen ist und du hast dich in deiner wissenschaftlichen Arbeit damit befasst. Und du hast eingangs erwähnt, dass es ja sehr viele Studien, sehr viele wissenschaftliche Forschung dazu gibt, dass die Einbindung, nämlich auch Einbindung auf Augenhöhe von Frauen in Friedensprozessen, in Verhandlungen ganz wesentlich ist, weil dadurch bessere Resultate erzielt werden. Ja. Und das geschieht ja jetzt nicht nur in Syrien in einem vielleicht noch unzureichenden Ausmaß, sondern weltweit, würde ich sagen, hat man eher den Eindruck, dass das, was vielleicht noch vor einiger Zeit als feministische Außenpolitik tituliert wurde, irgendwie wieder ganz weg ist, ja, weil jetzt gerade die starken Männer wieder Aufwind bekommen. Aber auch diese Forderung der Einbindung von Frauen und auch Zivilgesellschaft und anderen Minderheiten in Friedensprozesse überhaupt nicht top of the agenda ist. Ja. Also vielleicht hat man das so ein bisschen, ja, wäre ganz nett, aber als Grundlage für solche Verhandlungen in unterschiedlichen Kriegs- und Konfliktsituationen weltweit wird es ja selten gesehen. Warum ist denn diese Einbindung so wichtig und vor allem, wie könnte man die denn fördern? Also gibt es da Strategien, die man anwenden kann, um sicherzustellen, dass jetzt auch mit Blick auf Syrien konkret Frauen wirklich in allen Ebenen dieser neuen entstehenden Demokratie hoffentlich dieses Rechtsstaates eingebunden sind und auch zentrale Ämter und Positionen begleiten werden?
Sehr, sehr gute Frage. Ich würde das Thema irgendwie so von außen her denken, also einmal global. Wir haben halt ja das Problem oder das System, in dem wir leben, patriarchalen System. Das prägt uns allen, das prägt alle Bereiche des Lebens, also ob Medizin, Philosophie, Bildung, auch selbst in den westlichen Ländern. Sehr viele Frauen haben noch einen langen Weg für sie, um wirklich gegen das Patriarchat zu stehen und für ihre Rechte zu sorgen. Natürlich haben einige Frauen viel, viel mehr geschafft, aufgrund der Gegebenheiten, als ob geografisch, geopolitisch, historisch. Das haben die halt einfach schneller geschafft als andere. Und weil wir halt den Hintergrund von Kolonialismus und Postkolonialismus, der globalen Süden, die haben einfach die Weg irgendwie länger, weil es gibt halt historische Hintergründe, die dazu gesorgt haben, dass sie in solche Situationen irgendwie, vor allem dieses Thema konkret, dass sie einen längeren Weg haben. Das heißt ja aber nicht, dass die Frauen selber sehr viel machen und sehr viel sorgen und sie organisieren sich, sie denken danach, sie geben sich Mühe, um sich zu organisieren, sich zu handeln, mobilisieren und letztendlich so wirklich rein in den Widerstand zu kommen. Genau, wenn man jetzt das Thema global denkt. Wir denken jetzt regional. In vielen arabischen Ländern, wir stimmen auf jeden Fall zu, dass dort patriarchalen Strukturen zu stark sind und dass sie halt wirklich unterstützt sind von, als ob Religion, als ob Elite, Staat, Politik, Medien. Es ist halt ein sehr starker Konstrukt, der sehr vielen Bereiche ausprägt. Und diese Frauen seit sehr vielen Jahren gibt's auch Organisationen, politische Bewegungen, die sich einmal sammeln, Gedanken machen, wie können wir halt was für Frauen jetzt in der Region jetzt tun. Wenn wir jetzt über Jordanien sprechen, Libanon, Irak, Syrien jetzt kommt gleich, aber auch Golfländern. Also es gibt halt sehr viele Bemühungen, um zu zeigen, dass Frauen was können und dass sie ihre Rechte wirklich haben wollen. Nicht, dass sie halt von irgendeinem externen Geber, die halt auch später haben können. Genau, und wir kommen jetzt zum Lokalen, jetzt Syrien. Ich glaube, Syrien braucht ein eigenes Tempo, um damit umzugehen, weil wir sehen, das ist halt ein Land, die komplett zerstört ist. Wir haben immer noch sehr viele Menschen, die in Camps leben, als ob Binnengeflüchtete oder auch Geflüchtete in den Nachbarländern. Wir haben 6 Millionen Kinder, die seit 10 Jahren keine Bildung erhalten haben. Und wir haben halt auch Frauen, die sehr schwieriger Zugang zu zum Beispiel Gynäkologinnen haben oder zu Gesundheitszentren. Also es gibt halt so wirklich mehrere Etappen und das sind alle Prioritäten. Also man kann jetzt nicht einen herausnehmen und sagen, okay, das ist jetzt mein Prio. Aber um damit überhaupt so anzufangen, muss man halt auch so ein bisschen einen Schritt rückwärts nehmen und gucken, okay, ich weiß, dass das Thema sehr, sehr wichtig ist und ich brenne eigentlich dafür, aber ich muss halt auch gucken, was meine Fähigkeiten sind, was meine Prioritäten sind, wie viele Bedarfe habe ich. Ich kann jetzt nicht zu einer Frau in Syrien gehen und sage, ja, du musst jetzt einen Platz in einem Parlament haben, sondern sie will erstmal, also wenn man jetzt Maslow-Dreieck denkt,
Bedürfnispyramide,
ist die Frau erstmal, hat sie was zu essen, hat sie ein Gehalt, die sie bis zum Ende des Monats haben kann. Eins, zwei, lebt die Frau überhaupt in einer Sicherheitslage, erlebt sie häusliche Gewalt, erlebt sie Gewalt außerhalb des Hauses. Drei, hatte sie Zugang überhaupt zu Bildung, könnte sie sich wirklich ein Studium leisten? Und viertens, kann sie sich überhaupt in die Gesellschaft irgendwie auf einer politischen Ebene, sozialen Ebene, Ehrenamtsebene integrieren und engagieren? Deshalb, also man kann halt jetzt nicht irgendwie drüber springen und sagen, okay, ich brauche jetzt, dass halt mehr Frauen inkludiert sind. Natürlich, das ist halt auch das Größte, was wir wirklich dafür wirklich brennen. Und das ist halt unser Thema. Aber wir erkennen auch weil wir halt Menschen, die sich mit dem Kontext tiefer befasst haben, dass halt Frauen andere Prioritäten haben. Und eine Frau, die jetzt in Syrien ist, die ist jetzt wirklich froh, wenn sie genug Brot und Wasser hat. Und ihr ist jetzt nicht unbedingt wichtig, dass sie irgendwie eine Frau in einer solchen Position hat. Nichtsdestotrotz, dass wir die Beobachtung eigentlich uns sehr enttäuscht hat, dass die jetzige Regierung unter Ahmed al-Sharr eigentlich sehr zu frustrierend ist, dass unter 23 Ministern eine einzige Frau ist und die ist halt also gleichzeitig christlich. Das war halt irgendwie ein Zeichen dafür, wie kann nur eine Frau genau die Hälfte der syrischen Gesellschaft, die eigentlich 10 Millionen, 13 Millionen eigentlich aus der syrischen Gesellschaft machen, dass sie die repräsentiert, das kann ja halt nicht sein. Und das ist halt ein großes Gefahr für sehr viele syrische Frauen, die in den letzten 14 Jahren sehr viel gegeben haben, sehr viel geopfert haben. Und es gab ja auch sehr viele Frauen, weil ich halt genau über das Thema Peace Negotiations gesprochen habe, dass sehr viele Frauen, die wirklich nur im Schatten geblieben sind, die wurden nirgendwo in den Medien irgendwie genannt, dass sie halt zum Beispiel Wege ermöglicht haben, um Hilfsgüter in bestimmten Gebieten, die unter Kriegszonen waren, dass sie halt es geschafft haben, Hilfsgüter reinzubringen, dass sie geschafft haben, Familien, also in den Verhandlungen mit dem Regime reinzugehen, dass Familien und zivilen Gesellschaft rauszuholen. Und diese Frauen sind nirgendwo zu nennen, leider Gottes. Und das ist halt auch wieder zu Sichtbarkeit, Patriarchat und wie sich das Ganze irgendwie alles damals kontrolliert hat. Genau, deshalb, ich würde sagen, alles ist legitim. Das ganze Demand sozusagen ist halt sehr valide und das muss ja auch so bleiben. Aber wenn ich jetzt von heute bis ins 2030 einen Musterplan für syrische Frauen haben möchte, ich fange niemals mit an, dass ich brauche jetzt Frauen, die jetzt das und das tun. Nein, ich muss halt irgendwie gucken, was brauchen die, was wollen die, was sind ihre Prioritäten. Und dann kann ich halt langfristig dann arbeiten. Und zwar Frauen zu empowern, Frauen mehr in die Politik zu engagieren, weil die auch ein sehr großes Potenzial haben. Das muss man auch sagen. Und es gibt halt auch sehr viele Organisationen. Also es gibt der Syrian Feminist Lobby, es gibt der Syrian Women's Political Movement, die Führerin sitzt in Berlin und sie hat sich auch dafür, sie heißt Jumana Safe und währenddessen, ich glaube nicht, ich weiß nicht, ob ihr in Österreich über Koblenz-Verfahren mitbekommen habt, aber sie hat sich eigentlich dafür gesorgt, dass ein Ex-Mitglied beim Assad-Regime vor Gericht in Koblenz steht. Und das war halt eine sehr große Leistung, dass eine Frau das geschafft hat. Und sie arbeitet eigentlich mit sehr vielen anderen Frauen, um syrische Frauen zu empowern und vor allem junge syrische Frauen zu empowern, dass sie halt bestimmte Kurse haben, dass sie in einigen Ländern reisen, dass wir auch in Kontakt mit anderen Diasporas auch in Kontakt kommen, also zum Beispiel palästinensische Diaspora, iranische Diaspora, dass wir von denen was lernen, wie sie ihren Widerstand leisten. leisten, was sie halt daraus gelernt haben, wie kann man wirklich für die Frauen dann was tun. Genau, und das ist eigentlich auch die gute Seite über die Frauen, die nach Europa geschafft haben. Weil sehr viele haben es geschafft, in einer freien Gesellschaft zu leben. Und ich glaube, ich bin die Beispiel dafür, dass ich geschafft habe und natürlich mit die Hilfe mit meinen Eltern, dass sie das auch immer sehr gerne genommen haben, dass ich ja irgendwo studiere und dass ich reise und dass ich alleine wohne. Das ist halt für sehr viele Frauen in Syrien nicht selbstverständlich. Und allein das Gefühl zu geben, ja, ich habe was geschafft und ihr könnt was schaffen, das könnte aber auch sehr, sehr vielen Frauen empowern, die in Syrien sind. Noch einen letzten Satz wollte ich sagen, dass die Debatte, wenn das, also wir reden halt sehr viel drüber als Diaspora, die in den Westen lebt, dass wir sehr viel aufpassen müssen, wie wir mit den Frauen reden in Syrien. Nicht, dass wir das Gefühl geben, irgendwie das Ganze hierarchisch zu stellen, sondern einmal Empathie zu zeigen, Mitgefühl zu zeigen, kein Mitleid und auch gleichzeitig auf Augenhöhe zu begegnen. Dass wir wissen, ihr habt sehr viel erlebt, ihr bringt eure eigene Narrative, ihr habt eure eigene Bedarfe, aber wir können halt voneinander was lernen.
Mhm. Also nicht so diese Zuschreibung, ein reines Opfer zu sein oder nur passiv zu sein und die arme syrische Frau, die ist so unterdrückt, ja, und das Zeichen für die Unterdrückung ist dann ja vermeintlich auch immer das Kopftuch und so weiter, sondern auch wirklich darauf zu schauen, was da eigentlich auch alles möglich war während dieser Zeit. Du hast jetzt diese Initiativen genannt, aber du hast auch hingewiesen, vielen Dank dafür, auf die Rolle der Diaspora, weil du da ja auch sehr aktiv bist. Du hast gesagt, du hast es geschafft. Ich glaube, das ist mehr als geschafft, weil du hast unter anderem nicht nur studiert und bist selbst wissenschaftlich tätig, sondern du bist auch Mitbegründerin der Initiative Connect, wenn ich das richtig recherchiert habe, die sich eben mit der Vernetzung der syrischen Diaspora bzw. der syrischen Diaspora mit anderen Diasporas befasst. Und da kann ich mir vorstellen, spielen ja auch wiederum die Frauen eine ganz wesentliche Rolle, auch was dann wiederum die Rückbeziehungen ins Herkunftsland betrifft und die Stärkung der Zivilgesellschaft dort vor Ort. Also man kann ja eigentlich den Wiederaufbau und die Entwicklung Syriens gar nicht entkoppeln von dieser unglaublich reichhaltigen Diaspora, die jetzt in den letzten 10 Jahren vor allem entstanden ist, weltweit eigentlich, in Europa, aber natürlich auch Kanada, USA etc. Das sind mitunter auch Menschen mit Ressourcen, da spreche ich nicht nur über finanzielle Ressourcen, sondern wie auch in deinem Fall Bildung als Ressource, ja, Unabhängigkeit als Ressource, soziale Netzwerke als Ressource, die dann wieder rückreflektieren können nach Syrien und die Personen dort unterstützen können beim Wiederaufbau.
Also genau, die Rolle der Diaspora kann man überhaupt nicht ignorieren, weil auch sehr viel von uns erwartet wird. Also als ich mit ein paar Freundinnen, wir waren halt auch zur Hälfte Frauen und wir haben das auch absichtlich gemacht, dass auch zur Hälfte Frauen beteiligen. Und das, wir haben halt gemerkt, dass man dadurch auch schaffen kann. Es gibt halt immer die Ausrede, die Frauen wollen sie nicht mitmachen. Das sind die, die nicht interessiert sind. Aber das hat nicht gestimmt. Nirgendwo hat das gestimmt, weil es gab immer sehr viel Interesse, aber man kann halt, wir müssen halt das ja auch lernen, Frauen nicht klein zu reden, nicht irgendwie schüchtern zu lassen, dass sie sich immer das Gefühl haben, ich muss halt auch immer was zeigen, weil ich das nicht kann, sondern dass sie halt wirklich ihre Rolle anerkannt ist, alle Ressourcen, die mit ihr bringt, dass sie halt einmal Anerkennung und Legitimation haben können. Und hier kommt die Rolle der Diaspora. Also man kann halt nicht über einheitliche syrische Diaspora reden, weil die syrische Diaspora, die in den USA ist, die ist halt ganz unterschiedlich wie die Diaspora in Deutschland zum Beispiel. Wir sind halt die jetzt in Deutschland sind, eine syrische Wissenschaftlerin, Politikwissenschaftlerin, Basma Qadmani, nennt uns als Conflict-Generated Diaspora. Und das bedeutet, wir sind wegen des Konflikts in Syrien nach 2011 ausgewandert sind. Aber die alte Diaspora, die ist halt einfach ausgereist, weil sie ihre Bildung machen wollte oder dass sie dass sie sich akademisch auf den Weg.
Also schon in den 80er, 90ern gab es kleinere Migrationswellen sozusagen aus Syrien, aber genau. Auch aus anderen Ländern aus der Region.
Ja. Richtig, genau. Und da muss man halt auch ein bisschen unterscheiden, welche Klasse, soziale Klasse, soziale Ansehen, das halt auch das Ganze ist, dass sehr viele, die nach Deutschland oder Österreich gekommen sind, das waren halt auch Menschen, die wegen des Fluchts eigentlich hier sind. Natürlich haben sehr viele auch die Gelegenheiten, dass sie sich hier entwickelt haben und dass sie sich später gearbeitet haben und sich selber hier gestärkt haben. Aber wir müssen auch nicht vergessen, dass diese Menschen eigentlich aus einer sehr vulnerablen Grund deswegen hierhin gekommen sind und dass sie ihr legalen Status ist halt unsicherer als andere, die seit den 80ern gekommen sind. Also man hat ja irgendwie von einem Tag auf den anderen das Abschiebegefahr oder man muss halt pro 2-3 Jahre noch Aufenthaltstitel nochmal verlängern und mit all diesen Prozesse und Bürokratie hier umgehen. Und das ist halt auch ein wesentlicher Unterschied, die wir auch merken können. Dass die Diaspora, die neu ist, sehr viel geschafft haben, aber auch zugleich, die haben auch innere Konflikte und die müssen sich auch mit sehr vielen Themen beschäftigen. Was aber die gute Nachricht ist, dass die konnten sich in der deutschen jetzt auch, oder auch österreichischen Gesellschaft so integrieren, dass einige es geschafft haben, aus sehr vielen Erfahrungen zu lernen und dass sie halt auch an Syrern mitliefern. Also wir haben ja zum Beispiel jetzt in Deutschland viele, die es geschafft haben, in deutschen Parteien einzuschließen, politischen Partei. Und viele arbeiten jetzt mit NGOs oder auf Ehrenamtsebene. Und wir haben es irgendwie gelernt, wie ein demokratisches Praxis funktioniert und das müssen wir wieder anwenden und beziehungsweise mit unserer Tools und unserer Narrative. Aber allein, dass die Gelegenheit oder die Chance, in solchen Ländern zu leben und das Recht der Demokratie zu erleben, ist halt auch noch ein wirklich sehr anderes Thema.
Da gibt's auch total viel Forschung dazu, was ich spannend finde, nämlich so etwas wie Democratic Remittances. Ja, also Remittances sind ja eigentlich finanzielle Transferleistungen, die Migranten aus den Zielländern in das Herkunftsland zurückschicken, meistens direkt an die Familie, um dort Schulbildung, Gesundheitsbehandlung, wie auch immer, von Familienmitgliedern, von Verwandten zu unterstützen. Und das Gleiche gibt's aber auch, nicht nur in Form von Geld, sondern von demokratischen Werten, aber auch demokratischen Strategien, die Migrantinnen und Migranten in westlichen Demokratien unter Anführungszeichen gelernt haben, aber auch wirklich angewandt haben und die ganz wesentlich dabei helfen können, dass dann das Herkunftsland, gerade wenn so ein Umsturz passiert, auch tatsächlich den Weg nimmt hin zu einer Demokratisierung und zur Entwicklung eines Rechtsstaates. Also dieser Faktor ist ein unglaublich wesentlicher und dazu spannend fand ich auch, ich habe mich damit nämlich eher näher befasst in meiner Forschung, dass dafür die Migranten aus den Zielländern gar nicht zurückkehren müssen, damit es diesen Effekt gibt, sondern einfach über soziale Netzwerke, über Kontakte aufrechterhalten wird, über Initiativen, die man unterstützt, einfach diesen Diaspora-Moment stärken können und dadurch auch zur Demokratisierung beitragen.
Voll. Und wir haben das ja auch gesehen, dass auf die Hilfe von außen eigentlich sehr viel Wert gelegt wird, gerade in Syrien. Also wir haben ja nur seit ein halbes Jahr das Regimesturz, aber seitdem ist halt so viel passiert. Genau, und deshalb, man merkt halt die Rolle der Menschen, die im Ausland gelebt haben, dass sie wirklich was leisten müssen, nicht nur, weil sie das können, sondern weil die das irgendwie auch sehr viele neue Perspektiven mitbringen. Und das braucht auch eben unser Land, jetzt Syrien, weil ja, viele sagen, okay, wir müssen halt jetzt kurz aufpassen, wir müssen gucken, wie sich Dinge entwickeln. Und ich nehme an, es dauert halt ja noch einige Zeit, aber ich weiß nicht, ob hier auch in Österreich das war, aber es gab Menschen, die also Ärztinnenverbände von Syrerinnen, die in Deutschland sich gesammelt haben und die sind jetzt in Syrien. Also das ist halt eine freiwillige, nicht Rückkehr, sondern freiwillige Besuch nach Syrien, um halt Ärztinnen, die in Syrien sind, Seminare und Workshops, also mit denen zu machen, um zu erklären, was die Bedarfe sind, was kann man noch machen, aufgrund der eigentlich sehr geringen Möglichkeiten dort. Wie kann man halt das irgendwie trotzdem schaffen? Was brauchen die? Was sind halt die Notwendigkeiten, die jetzt eine Institution oder Gesundheitszentren also zu besorgen ist? Und die guten Zeichen sind jetzt eigentlich schon sichtbar zu sehen.
Das wäre auch meine abschließende Frage gewesen, nämlich was du dir von der europäischen Bevölkerung wünschst. Ja, also wir haben jetzt schon viel über vielleicht auch negative Zuschreibungen seitens des unter Anführungszeichen Westens gesprochen. Den Westen gibt es in der Form nicht mehr, weil USA kann man immer weniger dazu zählen. Aber sagen wir mal die europäischen Aufnahmeländer, vor allem auch was die Rolle von Frauen betrifft. Aber gibt es Dinge, ganz konkrete Ansätze auch, wo du sagst, das würdest du dir wünschen als Haltung, aber auch als konkrete Handlungen, die gesetzt werden seitens Europa? Also solche Initiativen, wo man sagt, man unterstützt das dortige Gesundheitssystem mit Expertise, natürlich auch mit Geld für den Wiederaufbau, wäre wesentlich. Gibt es da noch weitere Dinge, die dir einfallen, auch wo du sagst, das ist ganz wichtig, um konkret auch die Rolle der Frauen dort zu stärken?
Ja, ich wollte auch, als wir noch über die Frauen geredet haben, das noch sagen. Auf jeden Fall eine solidarische Haltung. Ja. Also Solidarität ist wirklich gefragt, weil wir jetzt als syrische Gesellschaft wirklich hinter uns eine sehr starke emotionale Belastung hinter uns hatten, aufgrund der Krieg, Flucht und Konflikte, aber auch irgendwie innere Konflikte und interpersönliche Erfahrungen, die wir noch machen müssten. Allein die Fakten, dass sehr viele Menschen auf einmal verschwunden sind und dass sie nirgendwo zu finden, allein, dass halt sehr viele Menschen gestorben sind und nirgendwo die Gelegenheit gab, diesen Menschen zu trauern. Das sind halt so sehr viele Sachen, die irgendwie aufeinander aufbauen. Und bevor es brennt, können wir halt irgendwie irgendwo schaffen, dass zumindest nicht den Rechtsruck so irgendwie zu normalisieren, dass es einfach so ist, sondern wirklich dagegen zu stehen und sagen, warum werden so viele Menschen mit Migrationsgeschichte so verteufelt und so schlecht geredet und so klein geredet, dass sie diejenigen, die böse sind, das sind diejenigen, die Jobs klauen, das sind diejenigen, die immer Kriminalität Taten angehen und wirklich sehr wenig damit befassen, dass diese Menschen immer noch Menschen sind, dass sie immer noch ihre eigene Geschichten und Hintergründe mitbringen. Und die können eigentlich eine sehr große und echte Ressource für diese Länder sein. Deshalb, also wenn wir jetzt nur über Syrern sprechen und was ich mir wünsche von der internationalen Welt, aber auch, als auch von der EU oder Österreich und Deutschland, dass es halt irgendwie eine Hilfe oder eine Kooperation kann nur wirken, wenn die auf Augenhöhe ist und nicht nur durch finanzielle Unterstützung. Also man könnte halt wirklich so viele andere Wege versuchen, dass zum Beispiel über nachhaltige, langfristige Lösungen zu denken, dass wie kann man dort Menschen in Syrien ermöglichen, dass sie zu einem friedlichen Dialog haben können. Also dass man Ich meine, es gibt jetzt so viele Länder, die viel Unterstützung anbieten, was zum Beispiel Essen, Trinken, also jetzt wirklich alles, was on top steht, Elektrizität und all diese Sachen. Aber es gibt sehr, sehr wenige Bemühungen, zum Beispiel für ein politisches Prozess, für ein friedliches Dialog, für Austauschräume, für Bildung. Also es wird halt natürlich auch sehr viel versucht, dass möglichst NGOs und Initiativen, dass sie sich jetzt einmischen und die Sachen mitbringen, als ob von Syrern, die sich in Golfländern organisiert haben, Türkei oder auch Deutschland, dass sie jetzt auf einmal ihre Chancen anbieten und sagen, hey, wir haben was mitgebracht und wir müssen was geben, aber auch gleichzeitig, dass halt nicht nur für kurzfristige Lösungen angeht, sondern halt wirklich für langfristig denken, dass halt auch irgendwie politisch, also auf politischer Ebene auch geschafft wird, dass dort in Syrien wirklich sicher bleibt. Also wir können halt ja nicht immer irgendwie sicher sein, dass irgendwann Israel oder Türkei nicht angreifen, weil wir haben ja gesehen letzter Zeit, dass Israel 740 Angriffe also auf Syrien geführt hat und dass die Türkei von einem Tag auf anderen in syrischen Land eingreifen kann. Deshalb das eigentlich das erste Prio, die wir eigentlich haben können wollen, dass Syrien sicher bleibt, sodass Syrerinnen und Syrer auch irgendwann eine sichere und menschenwürdige Rückkehr haben können. Genau.
Vielen Dank, liebe Leila.
Sehr gerne.
Das ist ein sehr schöner Wunsch, beziehungsweise ich finde auch ein Handlungsauftrag am Ende, den du uns da mitgibst. Vielen Dank für deine Zeit und deine Expertise, die Einblicke, die du mit uns geteilt hast und vor allem die Offenheit, mit der du darüber gesprochen hast. Danke, dass du mein Gast warst.
Ich freue mich sehr. Vielen Dank.
Und bei euch sage ich auch danke fürs mit dabei sein und ich freue mich, wenn ihr bei der nächsten Folge von Aufnahmebereit wieder reinhört. Tschüss und Baba.
Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn euch diese Folge gefallen hat, abonniert Aufnahmebereit auf Spotify oder allen anderen gängigen Podcast-Plattformen und folgt Judith Kohlenberger und der Chefredaktion auf ihren Social-Media-Kanälen. Fragen, Anregungen und Beschwerden an aufnahmebereit@wu.ac.at. Alle Infos findet ihr auch in den Shownotes. Bis zum nächsten Mal. Aufnahmebereit wird ermöglicht durch eine Förderung des Wissenschaftsvermittlungscalls vom Wissen der Vielen der MA7 der Stadt Wien. Danke an die KooperationspartnerInnen von die Chefredaktion und der Podcastwerkstatt.
Podcastwerkstatt.